Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Noch einmal beschäftigen wir uns mit dem ersten Kapitel aus dem ersten Korintherbrief. Diesmal im Mittelpunkt die Verse 13 bis 31. Die christliche Gemeinde in Korinth, sie wurde vom Apostel Paulus während seiner zweiten Missionsreise gegründet. Anderthalb Jahre war er bei dieser Gemeinschaft von Christen geblieben, um sie mit den wichtigsten Grundlagen des Glaubens bekannt zu machen und ihren Glauben zu stärken. Im Lauf der Zeit stellt sich jedoch heraus, dass weiterer Bedarf an Unterweisung besteht. Paulus erfährt, dass es in der Gemeinde von Korinth zu Meinungsverschiedenheiten gekommen ist, die die Gemeinde zu spalten drohen. Ja, im Grunde gibt es schon eine innere Spaltung, denn es haben sich verschiedene Gruppierungen gebildet, die sich voneinander abgrenzen. Paulus befindet sich unterdessen auf seiner dritten Missionsreise, die im Wesentlichen aus einem dreijährigen Aufenthalt in Ephesus besteht. Von Ephesus aus steht er in brieflichem Kontakt mit der Gemeinde in Korinth und versucht von dort aus für Ordnung zu sorgen. Im ersten Korintherbrief Kapitel 1 nennt er vier Gruppierungen, die sich gebildet haben, so dass wir eine ungefähre Vorstellung davon bekommen, um welche Art von Spaltung es geht. Hier noch einmal Vers 12, auf den ich bereits in der letzten Sendung eingegangen bin. Paulus schreibt: Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Kephas, der vierte, ich zu Christus. Es ist anzunehmen, dass die namentlich genannten Personen überhaupt nichts dafür konnten, dass sie von einigen zu ihrem Idol gemacht wurden. Vielmehr ist es wohl so, dass die unterschiedliche Herkunft dieser Verkündiger, ihr Bildungsniveau und ihre persönliche Art zu predigen verschiedene Gruppen von Christen ansprach. Und die taten dann so, als ob es hier auch um verschiedene Glaubensrichtungen ginge. Paulus ist entsetzt, weil er die Einheit der Gemeinde in Korinth in Gefahr sieht. Eine Gemeinde, die größtenteils aus noch unerfahrenen Christen besteht. Und die sich in einer heidnisch geprägten Umwelt, in einer recht freizügigen Stadt, gegen allerlei Verführungen wappnen muss. Und so schreibt Paulus in Vers 13, »Wie, ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft?« Die Antwort auf die Frage, »Ist Christus etwa zerteilt?« dürfte klar sein. Natürlich nicht. Warum aber gibt es dann verschiedene Gruppierungen in der Gemeinde, die so tun, als ob sich ihr Glaube von dem der anderen unterscheiden würde? Eigentlich glauben doch alle an Jesus Christus, den Erlöser. Demnach kann der jetzige Zustand in der Gemeinde nicht richtig sein. Der Glaube an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist, ist die gemeinsame Grundlage, die nicht in Frage gestellt werden darf. Und wie steht's mit der Taufe? Welche Rolle spielt sie für den gemeinsamen Glauben? Ich vermute übrigens, dass Paulus hier nicht die Taufe mit Wasser meint, sondern die sogenannte Taufe mit dem Heiligen Geist. Sie erinnern sich vielleicht, dass Jesus einmal im Zusammenhang mit der geistlichen Neugeburt zu Nikodemus gesagt hat, »Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist«, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Wenn nun Paulus den Korinthern die Frage stellt, seid ihr auf den Namen des Paulus getauft, dann kann die Antwort ebenfalls nur heißen, natürlich nicht. Wir sind getauft mit dem Heiligen Geist und er hat uns zusammengeführt, um als Gemeinde Gott zu dienen. Wir alle zusammen bilden den sogenannten Leib Christi. Aha, und warum spaltet sich dann die Gemeinde in verschiedene Gruppen und Grüppchen, wenn doch der Heilige Geist sie zusammengebracht hat? Mit den Fragen, die Paulus stellt, ist Christus zerteilt, ist Paulus für euch gekreuzigt, seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Mit diesen Fragen will Paulus den Christen in Korinth vor Augen führen, wie absurd es ist, Spaltungen in der Gemeinde zuzulassen. Übrigens bin ich im Laufe meines Lebens mit sehr vielen Christen zusammengetroffen, die nicht so ganz auf meiner Wellenlinie lagen, die einen Frömmigkeitsstil pflegten, der mir völlig fremd war. Aber sobald wir uns darauf besonnen haben, wer der Mittelpunkt unseres Glaubens ist, nämlich Jesus Christus, dann konnten wir alle Unterschiede hinten anstellen. Zurück zu unserem Bibeltext, zu den Versen 14 und 15. Weiter schreibt Paulus: Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr wäret auf meinen Namen getauft. An dieser Stelle, das ist jedenfalls mein Eindruck, geht es nun wirklich um die Taufe mit Wasser als ein äußeres Zeichen. Zusammen mit den Versen davor scheint die Argumentation des Apostels Paulus in etwa so zu lauten: Ihr seid mit dem Heiligen Geist getauft und nicht auf meinen Namen. Und selbst die Taufe mit Wasser habe ich nur an zweien von euch vollzogen, nämlich an Crispus und Gaius. Die meisten anderen wurden von Leuten aus eurer eigenen Gemeinde getauft. Es gibt also gar keinen Grund, mich oder einen anderen Menschen zu einem Glaubensidol zu machen, sondern Jesus Christus ist das Zentrum unseres gemeinsamen Glaubens. Nebenbei wird übrigens auch noch deutlich, dass die Taufe mit Wasser für sich genommen keinen eigenen Nutzen hat. Die Taufe ist kein mystisches Ritual, das den Täufling vor Krankheiten und Unglück schützt. Wer getauft ist, bekommt auch nicht automatisch einen Freifahrtschein für den Himmel. Vielmehr ist es wichtig, sich in die Gemeinschaft Jesu Christi rufen zu lassen und diese Gemeinschaft nicht zu verlassen. Ich erinnere noch einmal an Vers 9, den ich für den Schlüsselvers des gesamten ersten Korintherbriefes halte. Dort heißt es: Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Und nun Vers 16. Weiter schreibt Paulus: Ich habe aber auch Stephanas und sein Haus getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Tja, den guten Stephanas und seine Angehörigen und Bediensteten hätte Paulus beinahe vergessen. Die hatte er auch getauft. Aber sonst fallen ihm wirklich keine weiteren Leute mehr ein. Was darauf hindeutet, dass die Taufe mit Wasser für Paulus eine untergeordnete Rolle spielt. Er achtet die Taufe zwar nicht als gering, aber an erster Stelle steht für ihn, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen und ihn als Erlöser annehmen. Das kommt auch in Vers 17 zum Ausdruck. Dort schreibt Paulus: Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen, nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Kluge Worte. Das sind in diesem Fall menschliche Worte, die die Botschaft vom Kreuz vernebeln und verfälschen, obwohl sie sich unheimlich klug anhören. Paulus, Apollos und Kephas, also die drei, die namentlich in Vers 12 genannt wurden, haben das Evangelium unverfälscht gepredigt, um die Menschen in die Gemeinschaft mit Jesus Christus zu rufen, damit sie Teil seiner Gemeinde werden. Doch eine ganze Anzahl von ihnen hatte nun offenbar damit angefangen, auf die besonderen Eigenheiten der Verkündiger zu achten, statt auf ihre Botschaft. Und so war es dazu gekommen, dass es innerhalb der Gemeinde zu Spaltungen gekommen war, die zu einer regelrechten Zerreißprobe wurden. Hört auf damit, fordert Paulus die Christen eindringlich auf. Seine Befürchtung, Vers 17, das Kreuz Christi könnte zunichte werden. Sprich, das unsägliche Verhalten der Christen in Korinth könnte dazu führen, dass sie Jesus Christus aus den Augen verlieren. Außerdem besteht die Gefahr, dass andere Menschen das ganze Evangelium für unglaubwürdig halten könnten. Vers 18. Paulus schreibt: Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Nachdem Paulus so richtig Dampf abgelassen und die Christen in Korinth ermahnt hat, schlägt er jetzt wieder sanftere Töne an. Denn auch wenn er über mehr Erfahrung im Glauben verfügt als die meisten anderen, ist er doch auch nur ein Glied am Leib Christi, so wie alle anderen auch, ein Teil der Gemeinde Christi. Die Formulierung "uns aber, die wir selig werden", bringt das zum Ausdruck. Doch schauen wir uns jetzt noch die erste Hälfte von Vers 18 etwas genauer an. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Diese Aussage stellt klar, am Kreuz Jesu scheiden sich die Geister. Hier teilt sich die Menschheit. Auf der einen Seite die Erlösten, die Jesus Christus annehmen und ihn um Vergebung ihrer Sünden bitten. Und auf der anderen Seite diejenigen, die meinen, ohne Jesus auskommen zu können. Das Gerede vom Kreuz Jesu, vom Verlorensein ohne ihn und das Angebot der Sündenvergebung kommt ihnen blöd vor. Ja, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Vor langer Zeit habe ich mal das Gemälde eines Künstlers gesehen, in dem er seine Vorstellung vom jüngsten Gericht verarbeitet hat. Auf diesem Bild ist zu sehen, wie sich die Menschen vor dem Thron Gottes versammelt haben und in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Auf der einen Seite die Geretteten, auf der anderen Seite die Verlorenen, die zeitlebens nichts mit Jesus zu tun haben wollten. Und dann sieht man, wie die Verlorenen ins Bodenlose stürzen und sich dabei ängstlich aneinander klammern. Beim Betrachten dieses Bildes habe ich mir gedacht, genial, wie der Künstler die unsichtbaren Gedanken und Gefühle der Menschen hier in Szene gesetzt hat. Denn dieses Aneinanderklammern erinnert mich daran, wie heute manche Wissenschaftler und Politiker, manche Idealisten und Aktivisten gemeinsam etwas Großartiges auf die Beine stellen wollen, als ob davon das Heil der Menschheit abhinge. Aber das, was Menschen wirklich Halt gibt und was sie vor dem Verderben bewahrt, ist etwas ganz anderes, nämlich das gute alte Evangelium von Jesus Christus. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. So drückt Paulus es aus. Nebenbei ist dieses Wort vom Kreuz in der Lage, echte Gemeinschaft zu schenken. Da braucht man sich nicht ängstlich aneinander zu klammern, sondern im Blick auf den gemeinsamen Herrn Jesus Christus wächst ein inniges Zusammengehörigkeitsgefühl. Bildlich ausgedrückt, am Kreuz Christi teilt sich zwar die Menschheit in Gerettete und Verlorene, aber, so der Apostel Paulus, die Geretteten untereinander sollen sich durch nichts und niemanden spalten lassen. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 19. Denn es steht geschrieben, und jetzt folgt ein Ausspruch Gottes aus dem Jesaja-Buch, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Und dann fährt Paulus fort, wo sind die Klugen, wo sind die Schriftgelehrten, wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Bitte achten Sie auf die genaue Formulierung am Ende von Vers 21. Da ist nicht von einer törichten Predigt mit einem törichten Inhalt die Rede, sondern von der Torheit der Predigt. Das heißt, viele Menschen halten es schlichtweg für töricht, dass überhaupt die Botschaft Gottes gepredigt wird. Denn man verkennt ihren genialen Inhalt. Weiter ab Vers 22. Paulus schreibt, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Juden und Griechen. Diese Unterscheidung bedeutete damals, zur Zeit des Apostels Paulus, so viel wie gläubige Juden einerseits und die Heidenvölker andererseits. Die Juden waren gemeinhin davon überzeugt, die Wahrheit zu kennen. Und weil sie nicht irgendwelchen religiösen Vorstellungen folgten, sondern weil der wahre Gott sich ihnen offenbart hatte, kannten sie tatsächlich die Wahrheit. Jedenfalls, soweit es um den Bereich des Alten Bundes, des Alten Testaments ging. Doch um ehrlich zu sein, von der unverfälschten Wahrheit hatten sich viele von ihnen schon entfernt, indem religiöse Rituale und bestimmte schriftliche Überlieferungen fast so viel zählten wie die heiligen Schriften, die wir heute als Altes Testament kennen. Tja, und als dann Jesus Christus geboren wurde, gerieten viele Juden sozusagen ans Ende ihrer Weisheit, denn sie konnten mit ihm nichts anfangen. Die meisten wollten nicht zur Kenntnis nehmen, dass Jesus der längst angekündigte Messias war. Die Juden fordern Zeichen, schreibt Paulus in dem gerade vorgelesenen Vers 23. Und tatsächlich, im Matthäusevangelium Kapitel 12 wird berichtet, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu Jesus, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Soweit das Zitat aus dem Matthäusevangelium. Jesus hat die anwesenden Juden also darauf verwiesen, dass seine Auferstehung das einzige Zeichen sein wird, das ihnen gegeben wird. Zurück zu unserem Bibeltext, also zum ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Paulus unterscheidet zwischen Juden und Griechen, wobei die Griechen hier für die Menschen aus den heidnischen Völkern stehen. Zur Zeit des Apostels Paulus beschäftigten sich viele Intellektuelle mit allerlei philosophischen Fragen. Sie suchten nach der Wahrheit und folgten diesen und jenen Philosophen, die vorgaben, im Besitz der Wahrheit zu sein. Aus christlicher Sicht landeten sie damit aber ebenfalls in einer Sackgasse. Denn Jesus Christus, die Wahrheit schlechthin, blieb ihnen verborgen. Allerdings war die Zeit der großen Philosophen im ersten Jahrhundert nach Christus längst vorbei. Sokrates, Platon oder Aristoteles, sie lebten im 4. bzw. 5. Jahrhundert vor Christus. Das heißt, im ersten nachchristlichen Jahrhundert war das Zeitalter der Philosophie schon am Ausklingen. Und nicht wenige Menschen waren verunsichert, was denn wirklich zählt im Leben. Wir brauchen uns nur an den römischen Statthalter Pontius Pilatus zu erinnern, der Jesus wortwörtlich die Frage gestellt hat, was ist Wahrheit? Er wusste es nicht. Eine gewisse Ratlosigkeit machte ihn zu einem Mann, der nicht so richtig wusste, ob er Jesus der Todesstrafe überantworten oder ihn in Schutz nehmen sollte. Auf die Frage, was ist eigentlich Philosophie, hat ein schlitzohriger Kritiker einmal gesagt, Philosophie ist, wenn ein blinder Mann im Dunkeln nach einer schwarzen Katze sucht, die sich ganz woanders aufhält. Nun, ich denke, da könnte etwas Wahres dran sein. Heute spielt philosophisches Denken, zumindest in unserem Kulturkreis, nur noch eine untergeordnete Rolle. Dafür gibt es zum Beispiel eine Art von Wissenschafts- und Fortschrittsgläubigkeit, die mir persönlich sehr suspekt vorkommt. Präziser gesagt, mir sind solche Leute suspekt, die so tun, als ob sich alle Probleme der Menschheit durch neue Technologien, durch neue Medikamente oder durch eine andere Art der Energiegewinnung lösen lassen. Das Grundproblem der Menschheit jedoch wird von ihnen außer Acht gelassen, nämlich, dass die Menschen ohne Jesus Christus verloren gehen. Zurück zu der Aussage des Apostels Paulus in Vers 22. Die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Tatsächlich hätten die Juden Jesus vermutlich als ihren Messias anerkannt, wenn er wie ein stolzer Krieger auf einem weißen Pferd herbeigeritten und die römische Besatzungsmacht aus dem Heiligen Land vertrieben hätte. Einen Messias jedoch, der wie ein Verbrecher am Kreuz stirbt, wollten sie nicht akzeptieren. Im Römerbrief Kapitel 9 geht Paulus etwas ausführlicher auf diesen Umstand ein. Dort schreibt er, Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Warum das? Weil das Volk Israel die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme die Gerechtigkeit aus den Werken. Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes, wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Und auch im ersten Petrusbrief ist zu diesem Thema einiges zu finden. In Kapitel 2 heißt es dort, für euch nun, die ihr glaubt, ist er, nämlich Jesus Christus, kostbar. Für die Ungläubigen aber ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben. Soweit also einige Ausführungen zu der Behauptung des Apostels Paulus, dass der gekreuzigte Christus für die Juden ein Ärgernis sei. Für die Griechen, also für die Menschen aus heidnischen Völkern, ist er jedoch nicht einmal das. An den gekreuzigten Christus zu glauben, ist für sie schlichtweg eine Torheit. In Rom hat man schon vor längerer Zeit eine uralte Zeichnung gefunden, eine Art Karikatur, mit der jemand zum Ausdruck gebracht hat, was er von der Kreuzesbotschaft hält. Auf dieser Zeichnung ist eine menschliche Gestalt an einem Kreuz zu sehen. Doch diese Gestalt, offenbar Jesus Christus, ist mit einem Eselskopf dargestellt. Wie gesagt, es handelt sich um eine uralte Zeichnung, die zeigt, was manche Menschen schon damals über Jesus gedacht haben. Abschließend möchte ich noch kurz darauf eingehen, was der Apostel Paulus selbst erlebt hat, als er zum ersten Mal in Korinth war und dort unter den Juden das Evangelium verkündigte. In der Apostelgeschichte Kapitel 18 wird berichtet: Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte Paulus die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme über euer Haupt, ohne Schuld gehe ich von nun an zu den Heiden. Zusammenfassend könnte man nun sagen, kein Wunder, dass Paulus eine so niedrige Meinung hat von den Juden und von den Griechen. Den einen ist die Botschaft vom Kreuz ein Ärgernis, den anderen eine Torheit. Aber nicht alle Juden und nicht alle Griechen reagieren so. Aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 1 lese ich nun weiter ab Vers 24. Dort schreibt Paulus: Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die Menschen sind. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Soweit die Verse 24 bis 27. Man kann also davon ausgehen, dass die christliche Gemeinde in Korinth überwiegend aus sehr einfachen Leuten bestand. Aus Menschen, die sich nicht ihrer Weisheit und Stärke und ihres Ansehens rühmen konnten. Aber in Gottes Augen waren sie weise, weil sie die Botschaft vom Kreuz für sich angenommen haben. Ich lese weiter ab Vers 28. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Soweit die letzten Verse aus Kapitel 1. Der letzte Satz, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, dieser Satz stellt mich selbst immer wieder vor die Frage, wessen rühme ich mich? Das heißt, worauf bin ich stolz? Was ist mir wichtig? Bin ich stolz auf meine Herkunft, auf meine Bildung, auf meine Familie, auf mein Ansehen bei anderen Leuten? Auf meine Fähigkeiten als Verkündiger des Evangeliums? Ja, ich muss gestehen, das ein oder andere Mal beschleicht mich schon ein gewisser Stolz. Aber ich weiß, alles, was ich bin und habe, verdanke ich Gott. Und ihn will ich dafür rühmen, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, um mich und sie von Sünden zu erlösen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel steht das komplette zweite Kapitel aus dem 1. Korintherbrief auf dem Programm. Unter anderem geht es darum, wie man ein tüchtiger Mitarbeiter oder eine tüchtige Mitarbeiterin Gottes wird. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.